Herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Vorstellung des Sieben-Punkte-Papiers Moin Hamburg, so geht Stadt. Schön, dass ihr und Sie alle zahlreich hier erschienen seid. Mein Name ist Steffen Jörg, ich bin Mitarbeiter der GWA St. Pauli und unter anderem aktiv bei St. Pauli Code Jetzt. Das ist einer der fünf Initiativen, die dieses Papier angestoßen haben. Die fünf Initiativen sind die Initiative Sternbrücke, Initiative Schilleroper, Holzenareal-Initiative Knallt am Dolzen, St. Pauli Code Jetzt und Viva La Berni. Und diese fünf Initiativen haben schon seit, sozusagen die fünf Initiativen kämpfen alle sozusagen um ihre eigenen Baustellen und Themen und haben seit einigen Wochen oder Monaten angefangen, auch zunehmend Sachen gemeinsam zu machen. Stichwort Walk of Shame oder Flag of Shame beim Housing Action Day. Und vor einigen Wochen ist dann die Idee entstanden, sozusagen mit einem gemeinsamen Papier an die Öffentlichkeit zu gehen, mit dem wir dann MitherausgeberInnen oder ErstunterzeichnerInnen gesucht haben und gefunden haben. Fast 150 Menschen aus Wissenschaft, Kulturschaffende, Aktivisten haben dieses Papier mit unterzeichnet, was wir Ihnen jetzt heute vorstellen werden. Vielleicht kurz zum Ablauf. Ich werde die Pressekonferenz moderieren. Im Anschluss oder jetzt gleich als ersten Beitrag wird Nils Böing das Papier Ihnen nochmal vorstellen. Und dann werden im Anschluss jeweils VertreterInnen der fünf Initiativen ein kurzes Schlaglicht auf ihre Konflikte geben. Und dann haben wir Zeit nochmal für ihre Fragen, Rückfragen und im Anschluss sicherlich auch dann, wenn gewünscht, nochmal Einzelinterviews oder O-Töne einfangen. Soweit vielleicht erstmal von mir, dann würde ich jetzt an Nils übergeben.
Vielen Dank, Steffen. So, jetzt nehme ich mal diese Brille ab. Das ist zwar brutal hell, aber das sieht ein bisschen komisch sonst aus. Ja, also ich selbst bin seit vielen Jahren in verschiedenen Initiativen in St. Pauli dabei. St. Pauli selber machen, wohl oder übel. Auch ein bisschen bei St. Pauli Code jetzt. Und als wir uns überlegt haben, dieses Papier zu schreiben, dann fiel uns auch auf, dass an diesen fünf Konfliktfeldern, zu denen es diese Inis gibt, eigentlich sogar mehr als jeweils ein Thema angehängt ist und das sich immer wieder überschneidet. Und wir sind eigentlich vor allen Dingen enttäuscht und wütend, dass auch im Schatten der Pandemiepolitik dieses ganze Immobiliengeschacher, das Hofieren von Investoren einfach ungebremst weiterläuft. Man muss auch sagen, dass viele dieser Forderungen oder Leitlinien, wie wir es nennen, die wir hier jetzt nochmal formuliert haben, wirklich nicht neu sind. Man wundert sich eigentlich, dass sie nicht längst auch in der Politik, in der Stadtentwicklung Common Sense sind. Aber ich will diese sieben Punkte einmal ganz kurz anreißen. Erstens, jede Planung muss mit den BewohnerInnen beginnen. Das ist uns allen total wichtig, weil wir sehen das am Holstenareal, wir sehen das beim Pauli-Haus. Es wird einfach an den Menschen vorbei geplant, die in den Stadtteilen wohnen. Es wird auch nicht auf ihre Bedarfe gehört. Es ist einmal in einem sehr, also wirklich wahnsinnig guten Prozess gelungen, das anders zu machen. Das ist die Planbude gewesen zum Areal der ehemaligen Esso-Häuser. Da muss man einfach sagen, das ist Best Practice. Das müsste Benchmark für die Stadtentwicklung werden, dass man die Leute so da reinholt und nicht irgendwie mit Fake-Workshops abspeist. Denn, wir wiederholen es gerne, die Bewohnerinnen sind die Expertinnen vor Ort. Sie verstehen viel mehr von der Umgebung als jeder Investor. Zweitens, Erpressungen durch Investorinnen zurückweisen. Wir haben das sehr schön beim Pauli-Haus gesehen. Da wurde dann ein Wirtschaftsförderfall, den wir auch gerne Wirtschaftsförderfake nennen, konstruiert. Es ist wirklich grotesk, dass die Stadt solchen Konsortien wirklich Millionen nachschmeißt. Am Ende kommt für die Stadt nichts raus. Es wird das Erbbaurecht vergeben. Und ähnlich war es auch beim Holstenareal. Dazu werden wir dann noch was hören. Und wir sagen auch, die Stadt soll ihr Vorkaufsrecht konsequent nutzen. Sie soll, auch wenn es nicht anders geht, Artikel 15 des Grundgesetzes zur Vergesellschaftung von Grund und Boden anwenden. Ich meine, das wird in Berlin diskutiert. Es wird breit diskutiert in den letzten 2-3 Jahren, weil wir sehen, dass das so alles nicht funktioniert, wie man das bisher über die Jahrzehnte gemacht hat. Drittens, die Abrissbirne im Schuppen lassen, Denkmäler erhalten. Also hier ist besonders wichtig das absolut unwürdige Prozedere um die Schilleroper. Das ist wirklich also eine Posse, da kann man einen Film drüber drehen. Das wechselt den Eigentümer, die Eigentümerin über die Jahre und alle spekulieren drauf, wenn sie nichts machen, also keine Auflagen zum Denkmalschutz einhalten, dann wird das Ding irgendwann so rott, dass es nur abgerissen werden kann, also aus Bausicherheitsgründen. Und dann soll irgendwas hingebaut werden von allem, was wir da sonst auch immer sehen. Aktuell die Eigentümerin der Schilleroper ist wirklich von der Politik mit Samthandschuhen angefasst worden. Dann durfte ihr Name nicht in der Öffentlichkeit genannt werden. Dann existieren in irgendwelchen Bezirksämtern Baupläne, die nichts mit einer Rettung der Schilleroper zu tun haben. Auch das wird nicht öffentlich gemacht. Das läuft dann alles so wie so ein Gemauschel hinten ab. Es gibt übrigens noch einen anderen Grund, der gegen diesen Abrisswahn in Hamburg spricht, der jetzt leider wichtiger wird, aber Gott sei Dank auch mehr wahrgenommen wird. Das ist einfach ganz schlicht Klimapolitik. Also ständig alles runterzureißen und neu zu bauen, das ist keine gute Klimapolitik. Wir müssen einfach viel mehr mit dem Bestand arbeiten. Und da kann man eine ganze Menge einsparen, was da an Gebäuden sonst freigesetzt würde. Vierter Punkt, keine neuen Bürogebäude mehr genehmigen. Da kann man jetzt sagen, okay, der Leerstand oder die Leerstandsquote der letzten Jahre in Hamburg war im Rahmen der üblichen Fluktuation auf dem Markt. Wir sehen aber jetzt, dass im Zuge der Pandemie das Homeoffice, das sogenannte Homeoffice, ausgeweitet wurde und auch Firmen anfangen, ihre Kernbüroflächen zu reduzieren und mehr Leute auch nach der Pandemie im Homeoffice zu belassen. Es gibt dann da widersprüchliche Prognosen, Institut der deutschen Wirtschaft und auch einige andere. Es spricht aber durchaus einiges dafür, auch das anders zu sehen. Auch das kann man zum Beispiel mit dem Konzept der 15-Minuten-Stadt verbinden. Man könnte sagen, wir machen aus diesen Bürogebäuden überall im Stadtraum viel mehr Wohnungen. Das ist überhaupt keine Problematik, Bürogebäude in Wohnraum umzuwandeln. Oder wir machen mehr solche Sharing-Arbeitsplätze, weil ja natürlich nicht alle Wohnungen für Homeoffice geeignet sind. Das haben ja viele Leute in der Pandemie erleiden müssen, kann man fast sagen. Das würde aber auch dazu führen, dass die Leute nicht mehr so wahnsinnig durch das Stadtgebiet in irgendwelche Büroviertel pendeln müssen. Das reduziert auch wieder den Verkehr und dann berührt es wieder die Mobilität und die Klimapolitik. Also man sieht auch hier, wie die Dinge eigentlich miteinander hängen, wenn man sie zusammen denkt. Fünftens, bezahlbare Wohnungen für alle statt Luxus-Apartments bauen. Also auch da kann man sagen, Leute, das ist doch jetzt wirklich gelernt. Habt ihr es begriffen? 50% der Hamburger Bevölkerung haben, sagen wir mal, rechtlich Anspruch auf eine geförderte Wohnung, erster, zweiter Förderweg. Was sollen Leute jetzt zum Beispiel auf dem Holstenareal eine Wohnung beziehen, die 20 Euro auf dem Quadratmeter kalt kostet? Für wen ist das gebaut? Das möchte man eigentlich gerne wissen. Sind das alles Zweitwohnsitze? Ist es irgendeine Upper Class? Sind es Drittwohnsitze von einem internationalen 1% oder also auch eine komplett falsche Weichenstellung für die Wohnraumpolitik, obwohl der Senat sich immer brüstet, das Hamburger Modell wäre so toll. Gut, die Statistik kennen Sie wahrscheinlich selber, dass mit diesem Drittelmix, dass das unterm Strich alles nicht hinkommt seit 10 Jahren. Sechstens, der Autostadt Hamburg Tschüss sagen. Hamburg ist wirklich in den 60ern ganz gemäß diesem Paradigma der Autostadt gebaut worden. Jetzt als einen Brennpunkt sehen wir das dann an der Sternbrücke. Ja, die Brücke sollte man sanieren, man könnte sie auch sanieren, aber man muss jetzt da nicht dieses Monster hinbauen und dabei gleich nochmal die Stresemannstraße so verbreitern, dass der Verkehr so super durchflutscht. Das ist eigentlich nur eine Anpassung an dieses Autostadtmodell, wenn man die Sternbrücke so baut, wie die Stadt das gerne möchte. Auch da könnte man sagen, Leute, macht doch einfach mal ein Gesamtmobilitätskonzept und setzt doch nicht immer nur auf die Straßen und die Blechlawinen, die da durchgehen. Last but not least, siebter Punkt, Quartiere mit Vielfalt und guter Nachbarschaft erhalten. Und da ist dieser Ort hier sehr exemplarisch und es ist nicht der einzige Hinterhof in den letzten Jahren, der irgendwie unter die Räder von einer Immobilienspekulation kommt. Diese Nachbarschaften, die entstehen nicht einfach per Beschluss. Die lassen sich auch nicht kaufen. Also das sind gewachsene Nachbarschaften. Es hat einen sehr großen sozialen Zusammenhalt. Das können wir hier in vielen Quartieren in Hamburg beobachten. Das ist keine Sache von St. Pauli und Altona. Und da sagen eigentlich auch alle Fachleute an den Universitätsinstituten, ja, dieser soziale Zusammenhalt ist total wichtig. Es gab über St. Pauli 2010 ein Gutachten, wo das gelobt wurde, was für einen tollen Zusammenhalt St. Pauli hat. Aber dafür muss man auch was tun, nicht? Diesen Zusammenhalt kann man nicht fördern, indem man einfach der Verdrängung ihren Lauf lässt. Und diese Verdrängung führt eben über die Quadratmeterpreise bei den Wohnraummieten. Also dann sagen wir, gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung, das ist total wichtig. Und auch da hätte die Stadt Instrumente im Planungsrecht, dass sie eigentlich sagen kann, wir wollen da wirklich wie so eine Art schützende Hand drüber halten oder auch gucken, dass die Mischung stimmt, ob das jetzt soziale Erhaltungsverordnung ist oder Bebauungspläne für ganze Quartiere, das geht. Also niemand kann sagen, es geht nicht, was wir hier fordern. Das ist eigentlich nicht schwer. Deswegen sagen wir am Ende, hör auf die geballte Expertise, Hamburg. Erfinde dich neu. Schaffen wir gemeinsam die Stadt für alle, von allen und mit allen. So, vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Nils, für diese Einführung. Dann würde ich gerne als ersten Theo von der Initiative Knallt am Dolzen bitten, uns kurz über euren Stand der Dinge zu informieren.
Ja, hallo, mein Name ist Theo Bruns, wie Steffen gesagt hat, von der Holzenareal-Initiative Knallt am Dolzen. Ich denke, der Hintergrund der ganzen Problematik des Holzenareals ist weitgehend bekannt. Der Grundfehler lag ja darin, dass 2016 die Stadt auf das Vorkaufsrecht verzichtet hat. Ulla Scholz hat das damals als großen Erfolg verkauft, gesagt, erstmals ist es einer Metropole gelungen, eine Brauerei, die wegziehen will, in den Grenzen der Stadt zu halten. Und es wird auf Dauer erschwingliche Wohnungen in diesem zukünftigen Holzenquartier geben. Was danach passiert ist, wissen wir. Dieses Areal ging wie ein Wanderpokal durch verschiedene Hände verschiedener Investoren, ist insgesamt 4-mal verkauft worden. Städtische Wohnungsunternehmen, im Vernehmen nach die Altoba und die Saga, hatten damals 50 Millionen wohlgeboten und haben gesagt, wenn das Gelände zu einem höheren Preis verkauft wird, ist es sozialverträglich nicht zu entwickeln. Das heißt nicht mit Mieten, die noch bezahlbar sind. Mittlerweile liegt der Wert, ist der Wert des Geländes auf 320 Millionen hochgejatzt und man weiß nicht, ob es schon ein Ende gibt. Jetzt liegt seit letzter Woche der städtebauliche Vertrag zum Holzenquartier vor. Der Planungsausschuss des Bezirks Altona hat diesen Vertragsentwurf dankenswerterweise in einer Broschüre vorgelegt, wo man die Inhalte des Vertrags also sehr anschaulich eigentlich präsentiert bekommt. Für uns, also die Schlussfolgerung vorwegzunehmen, stellt dieser städtebauliche Vertrag zum Holzenquartier eine Kapitulation vor dem Investor dar, und ist eine Katastrophe für die Stadt. Dem Bezirk hat es am politischen Willen und dem Mut gefehlt, den maßlosen Renditeanspruch des Immobilienunternehmens Consus Acker Addo Adler Real Estate zurückzuweisen. Maximale Profite und eine annähernd solidarische, sozialverträgliche und gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung schließen einander aber aus. Die Stadt hat versucht, dieses Ergebnis schön zu reden und hat auf mehrere Erfolge verwiesen. Und ich möchte jetzt an drei Punkten darauf eingehen. Zum einen ist der Bezirk sehr stolz darauf, dass er den Drittelmix durchgesetzt hat gegenüber dem Investor. Also ein Drittelmix, wie er schon seit langem hier in Hamburg gilt. Nils Bohring hat eben schon darauf verwiesen und auch das Bündnis für eine neue soziale Wohnungspolitik in Hamburg verweist immer wieder darauf, dass es eben diese 50% Hamburgerinnen gibt, die Anspruch auf eine Sozialwohnung haben. Das heißt, der Drittelmix geht an den realen Bedarfen der Hamburgerinnen und Hamburger weit vorbei, zumal die Zahl der Sozialwohnungen schon seit Jahren sinkt. Hinzu kommt, dass von dem Drittel geförderten Wohnungen auf dem Gelände des zukünftigen Holzenquartiers bis zur Hälfte im sogenannten zweiten Förderweg gebaut werden darf. Normalerweise ist es so, dass man unter Sozialwohnungen, also die Wohnungen im ersten Förderweg versteht, auf die 40% der Hamburgerinnen einen Anspruch haben, mit einer Anfangsmiete von 6,80 Euro und weitere 10% mit einer Anfangsmiete von 8,90 Euro. Wenn jetzt aber schon klar ist, dass bei nur diesem Drittel bereits die Hälfte wieder im zweiten Förderweg vergeben werden kann, bedeutet das, dass die eigentlich gemeinte Sozialwohnungen, diese 40%, nur noch ein Sechstel sind. Das heißt, statt 40% 16,5, glaube ich, dann, in der Rechnung. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Stadt sehr stolz darauf ist, oder der Bezirk Altona als Verhandlungsführer, dem Investor abgerungen zu haben, sogenannte preisgedämpfte Wohnungen. Und zwar jeweils 50. Jeweils 50 Wohnungen mit einer Anfangsmiete von 12,90 Euro und jeweils 50 Wohnungen mit einer Anfangsmiete von 14,90 Euro in dem Drittel der frei finanzierten Mietwohnungen. Nun ist es schon kühn zu behaupten, 12, also sagen wir 13 oder 15 Euro seien also preisgedämpfte Wohnungen. Vollends zum Fake wird das aber, wenn man in dem Vertragsentwurf nachliest, dass diese angeblich preisgedämpften Miete nur für die Erstvermietung gelten. Es gibt keinerlei zeitliche Bindung und das bedeutet, dass mit jedem Mietwechsel sofort wieder die maximale Miete genommen werden kann. In der Summe ist es so, dass die Stadt eben vor diesem Renditeanspruch des Investors kapituliert hat, weil man den als gegeben vorausgesetzt hat. Und das wird dazu führen, dass jedes Zugeständnis an einem Punkt zu umso höheren Mieten an anderer Stelle führen wird. Das heißt, wenn es diese 15 Euro preisgedämpft gibt zum Beispiel, wird der Vermieter an anderen Punkten der frei finanzierten oder Eigentumswohnung eben 23 oder 24 Euro fordern. Also Christoph Zwicke, der hier auch anwesend ist, hat das für die Stadt, für die Zeit bereits recherchiert. Als dritter Punkt kommt noch hinzu, dass von den ursprünglich vorgesehenen 20% Fläche für Baugemeinschaften Wohnen, das reduziert worden ist auf 13,5%. Es hat einen kleinen Vorteil gegeben, dass die Stadt dann gesagt hat, umgekehrt verzichten wir darauf, diese Baugemeinschaften in Privateigentum zu vergeben. Aber trotzdem sind 13,5 statt 20% verringert also den Anteil günstigen Wohnraumes weiter. In der Summe werden also wenigen bezahlbaren Wohnungen zwei Drittel extrem teure Apartments gegenüberstehen. Und das hat nicht nur Auswirkungen auf das Holstenquartier und die Menschen, die dort einziehen werden und auch die Diversität dieses Quartiers, sondern es wird negative Auswirkungen auf das ganze Umfeld haben und in den benachbarten Stadtteilen zu weiterer Gentrifizierung und steigenden Preisen führen. Der Vertrag veranschaulicht aus unserer Sicht deshalb in krasser Weise, dass der freie Markt nicht geeignet ist, menschengerechtes Bauen und Wohnen zu verwirklichen. Unseres Erachtens kann die Lösung weiterhin nur in einer Kommunalisierung des Geländes liegen. Und wir denken, dass dazu alle zur Verfügung stehenden Instrumente, wie zum Beispiel Baugesetzbuch oder der bereits erwähnten Artikel 14, 15 Grundgesetz, in Anspruch genommen werden müssen. Und das städtische Vorkaufsrecht muss gestärkt werden, und muss auch bei den sogenannten Share Deals gelten. Also Share Deals war diese Geschichte viermal weiterverkauft. Es wurden aber nicht Grundstücke offiziell verkauft, sondern Firmenanteile. Und dann gilt das städtische Vorkaufsrecht nicht und es wird auch keine Grunderwerbsteuer fällig. Und als Schlussfolgerung von unserer Seite fordern wir tatsächlich den Bezirk auf, den Vertragsentwurf in der vorliegenden Form nicht zu unterzeichnen. Und dem Investor kein Baurecht zu erteilen, weil anders das gesamte zukünftige Quartier für eine solidarische Stadt verloren ist. Und worauf Nils Bohring hingewiesen hat, es gibt Instrumente, die eine andere Lösung ermöglicht hätten. Das Baugesetzbuch § 165 zum Beispiel hätte das als sogenannte städtebauliche Entwicklungsmaßnahme deklarieren können. Das hätte der Stadt viel mehr Einflussmöglichkeiten gegeben, hätte sogar eine Enteignung zugelassen. Artikel 14 Grundgesetz, Eigentum verpflichtet. Artikel 15 Grundgesetz, Grund und Boden kann vergesellschaftet werden, wenn es dem Allgemeinwohl dient. Ist noch nie in Anspruch genommen worden im Übrigen. Artikel 14, also Enteignung für Infrastrukturmaßnahmen, für Autobahnbau, also für Interessen, die die Autolobby befriedigen oder im Konzerninteresse sind, wird ständig enteignet. Jemand hat gesagt, die meisten Enteignungsverfahren wurden von der CDU angestrengt. Und wir denken, dass es in einem so elementaren Bereich wie der größten Baumaßnahme oder einer der größten Baumaßnahmen in Hamburg, die sehr viele Menschen hier betreffen wird und die einen ganzen Stadtteil prägen werden, dass es auch hier so angegangen werden muss.
Ja, vielen Dank, Theo. Dann würde ich die Initiative Sternbrücke gerne zu mir nach vorne holen.
Hallo, mein Name ist Marlies Tegner und ich spreche hier für die Initiative Sternbrücke und möchte zu Beginn ein paar Sätze zum ganz konkreten Vorgehen an der Sternbrücke sagen. Aktuell befindet sich die Planung noch im Planfeststellungsverfahren und wir erleben rund um den geplanten Abriss der denkmalgeschützten Sternbrücke eine Planung, die über die Köpfe der Anwohnerinnen hinweg stattfindet. Es gibt keine Beteiligung von Bürger und Bürgerinnen, weder in Bezug auf die Brücke noch auf die Umfeldgestaltung. Und ja, Klimaschutz und Umweltschutz ist gerade in aller Munde, aber Politik zeigt sich auch im Konkreten. Und wir sehen dazu an der Sternbrücke eine Planung, die auf Konzepte veralteter Verkehrspolitik zurückgreifen, was die Verbreiterung der Stresemannstraße angeht. Eine hochbelastete Straße, die ständig die Luftwerte reißt und im Grunde ein Riss durch das Viertel ist. Mit Monsterbrücke und Verbreiterung der Straße würde sie eine tiefe Wunde reißen. Und wir sehen auch die geplante Abholzung von 80 Bäumen im Viertel, wichtiges Stadtgrün für das Mikroklima und nicht zu vergessen die verheerende Klimabilanz eines Neubaus gegenüber einer Sanierung, die in der Tiefe nie geprüft wurde. Wir finden, dass dieses Vorgehen, diese Planung weder klimapolitisch noch stadtplanerisch tolerierbar sind und fordern eine Neuplanung an dieser Stelle. Für uns als Initiative ist der Zusammenschluss mit den anderen Initiativen als Bündnis daher auch ein nächster wichtiger politischer Schritt, ein Weckruf auch für die Hamburger Politik. Wir erkennen Muster, die Dinge wiederholen sich. Und wiederkehrend wird an den gleichen Stellen politisch versagt. Deshalb fordern wir gemeinsam eine Veränderung in der Stadtplanung weg von der Vertretung der Interessen von Konzernen, Eigentümern und Investoren hin zu einer Stadtplanung, die die Interessen und Bedürfnisse der Bürger und Bürgerinnen berücksichtigt und sie in Beteiligung umfassend einbezieht. Für eine Stadt, für alle, von allen und gemeinsam. Wir finden, so geht Zukunft.
Dann würde ich als nächstes die Initiative Schilleroper, Chris.
Hallo, kann man mich so verstehen? Okay, ich bin Christine Arisoy-Freitas von der Schiller-Oper-Initiative. Wir kämpfen nun auch schon seit vielen Jahren für den Erhalt dieses Denkmals im Viertel. Und seit vielen Jahren ist es so, dass wir weder mit der Eigentümerin noch mit der Stadt wirklich zusammenkommen, um zu sehen, wie es weiter und vorwärts gehen könnte. Die Schilleroper ist seit 2012 ein unter Denkmalschutz stehendes, wirklich einzigartiges Gebäude hier in Hamburg, St. Pauli. Obwohl seit mehr als 6 Jahren im Besitz der jetzigen Eigentümerin, hat diese bis heute trotz Aufforderungen vom Denkmalschutzamt und damit einhergehender ablaufender Frist keine Sicherungsmaßnahmen des Denkmals beantragt und umgesetzt. Stattdessen wurden im Januar dieses Jahres Rückbauanträge für die Umbauten und alle nicht denkmalgeschützten Teile des Gebäudes beantragt. und diese wurden schon im März genehmigt. Das Denkmalschutzamt hatte bereits im November letzten Jahres einen Bauantrag für auszuführende Sicherungsmaßnahmen am Denkmal beantragt. Die im zweiten Quartal 2021, also jetzt eigentlich, angegangen werden sollten. Bisher scheint noch keine Genehmigung vorzuliegen, denn es wird derzeit auf dem Gelände bei der Schilleroper nur abgerissen. Als Schilleroper-Initiative fordern wir sofort, dass die Sicherung der denkmalgeschützten Teile der Schilleroper umgesetzt werden sollen. Also die Stahlkonstruktion muss sofort geschützt werden, bevor sie weiterhin verfällt. Dann, was eigentlich auch für alle anderen Bauten oder Denkmäler oder Prozesse, Bauprozesse hier in der Stadt gilt, ist, wir fordern Transparenz zum Bau- und Planungsprozess. Denn es gibt eigentlich sogar schon neue Entwürfe von der Eigentümerin, die offensichtlich den Behörden und Politikern vorliegen, die aber der Öffentlichkeit nicht gezeigt werden. Langfristig fordern wir auch, und das gilt eigentlich wiederum auch für alle Projekte, die hier im Viertel und in der Stadt laufen, dass wir klare Aussagen zu und Beteiligung der Öffentlichkeit an dem zukünftigen Nutzungskonzept bekommen. Es kann nicht sein, dass wir immer wieder kämpfen müssen für Sachen, die hier in unserem Viertel, in unserer Nachbarschaft, in unserer Stadt wichtig sind und die Politik uns da einfach außen vor lässt und immer nur auf die Investoren und die Besitzer und die Geldgeber eingehen. Wir sind die Menschen, die hier in dieser Stadt wohnen und das Bild mitprägen, und wir wollen auch in dieser Stadt bleiben, und dafür brauchen wir auch die Räume, die Gebäude, die Hinterhöfe und bezahlbare Wohnungen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Christine. Und dann würde ich gerne Vero von St. Pauli Code jetzt zu mir aufs Podium bitten.
Ja, guten Morgen. Ich bin Veronika von der Initiative St. Pauli Code jetzt, und wir beschäftigen uns jetzt seit ungefähr 2 Jahren mit dem geplanten Bürogebäude an der Budapester Straße auf dem Areal der Rindermarkthalle. Konkret geht es da darum, dass dort 2 Flachbauten verschwinden sollen. Dort wurden Betriebe vertrieben und auch eine Grünfläche mit 21 Bäumen soll dem Ganzen weichen. Wie auch bei den VorrednerInnen ist es so, dass es hier keine Mitbestimmung gegeben hat, dass über die Köpfe der BürgerInnen hinweg entschieden wurde und dass der Dialog von der Stadt, der Dialogsversuch von der Stadt, von deren Seiten ignoriert wird. Also wir kommen da nicht wirklich ins Gespräch mit den Verantwortlichen. Aktuell ist die Situation so, viele von Ihnen werden es sicherlich mitbekommen haben, dass Maharaja, das Restaurant, musste Ende März die Räumlichkeiten verlassen. Zur Schlüsselübergabe rückte die Vermieterin, die städtische Sprinkenhof, mit einer Privatsecurity-Firma an, die dort maskiert und mit Schlagstöcken und Pfefferspray bewaffnet auftrat, was sehr martialisch war und absolut nicht gerechtfertigt. Und das war nur eine erste Aktion für weitere Absurditäten, die folgen sollten. Am nächsten Tag wurde NATO-Draht auf dem Dach des Gebäudes installiert. Jetzt schmückt das ganze Areal ein teils zweimaschiger Bauzaun. Und das Neueste ist jetzt eine Überwachungskamera, die teils auch öffentliche Wege aufzeichnet. Inwieweit das überhaupt rechtlich ist und erlaubt ist, das klären wir gerade mit dem Hamburger Datenschutzbeauftragten, weil uns das doch sehr krude vorkommt. Und jetzt just am letzten Freitag gab es eine sehr erstaunliche Nachricht, und zwar gab es im öffentlichen amtlichen Anzeiger die Mitteilung, dass die Entwidmung der Wegeflächen mit sofortiger Wirkung zurückgezogen werden muss. Zum Verständnis, diese Wegeflächen sind kein Bebauungsgrund. Deswegen müssen die umgewidmet werden. Das hatte das Baukonsortium beantragt und das wurde vom Bezirksamt Hamburg-Mitte in die Wege geleitet. Und nun kam am letzten Freitag die Meldung, dass das Bezirksamt Hamburg-Mitte das gar nicht darf. Und damit ist diese Entwidmung jetzt zurückgenommen und gestoppt. Und wir klären gerade, was jetzt die nächsten Schritte sind. Aber das ist für uns erstmal eine großartige Nachricht und wieder ein Zeichen dafür, dass hier noch ganz, ganz viele Fragen offen sind, Denn wenn diese Wegeflächen nicht umgewidmet sind, kann dieser Neubau nicht entstehen. Das ist eine sehr, sehr gute Sache und von daher, unser Protest geht weiter. Die Verknüpfung mit den anderen Initiativen geht weiter. Am 12.06., also jetzt direkt am Samstag um 19 Uhr, haben wir eine Kundgebung auf dem Areal, wo sich auch die hier anwesenden Initiativen beteiligen werden, wo auch nochmal das Manifest ein großes Thema sein wird. Und dazu sind Sie natürlich auch alle herzlich eingeladen. Vielen Dank.
Super, vielen Dank, Vero. Und dann last but not least, der Vertreter von Viva La Berni. An der Stelle auch nochmal herzlichen Dank für die Gastfreundschaft hier, dass wir die Pressekonferenz hier stattfinden lassen können an diesem tollen Ort. Du hast das Wort.
Das tun wir so gerne. Und ganz am Schluss habe ich gedacht, willkommen von Viva La Berni an alle Beteiligten. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Ihr seht das Areal, ihr seht, hier ist eine kreative Gemeinschaft unterwegs, die unglaublich viele Kapazitäten hat. Das haben wir, glaube ich, die letzten 4 Jahre gezeigt. Und damit sind wir eigentlich ziemlich glücklich. Und trotzdem, nach 4 Jahren, haben wir eigentlich immer noch nicht richtig was erreicht. Wir sind verhalten optimistisch, dass wir zu einer Lösung hier irgendwann kommen. Aber bis jetzt ist nichts. Und wir haben in den letzten Monaten lauter Gespräche, Verhandlungen geführt, waren deswegen auch öffentlich so ein bisschen abgetaucht, ganz einfach irgendwie, um die Verhandlungen in Ruhe laufen zu lassen. Corona spielte eine große Rolle. Die Stadt hatte natürlich anderes zu tun, als sich um uns zu kümmern. Dementsprechend war die Aufmerksamkeit für uns sehr gering und es wurde alles ziemlich langsam. Es ist ja gut, dass es diese Gespräche gibt, aber faktisch irgendwie sind wir eben nicht viel weitergekommen. Und deswegen haben wir gedacht, hier muss ein bisschen Bewegung rein. Das ist der Grund, warum wir in dieser Initiative teilnehmen, weil es geht ja nicht nur um uns. Und dementsprechend werden wir dann ein bisschen lauter, ein bisschen bunter, wie ihr das wahrscheinlich von uns kennt. Und wir denken, dieser historische Hof ist ja eine Pferdestation, wo früher die Pferdetram durchfuhr. Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin Matthias Strelo, 2. Vorsitzender, einer der Geschäftsführer der Viva La Berni GmbH, die das hier mal bespielen sollen in Zukunft. Und ich habe da oben meine Praxis seit fast 30 Jahren. Diesen Hof zu erhalten, also ist mir ein persönliches Anliegen, aber ich glaube, es ist auch ein gesellschaftliches Anliegen. Das, was wir hier an Zusammenhalt haben, was wir hier an Kreativität haben, Austausch untereinander, das ist einfach unschätzbar wertvoll. Und wir sehen einfach, dass überall in der Stadt solche Strukturen Stück für Stück im Sinne der Renditeerwartung von Investoren zerstört werden. Und das kann nicht sein. Und die Politik bleibt eigentlich im Wesentlichen untätig. Wir haben ja genug gehört, also das Holzenareal hat mich persönlich irgendwie nochmal richtig aufgeregt. Und ich fand die Details, Theo, die du da genannt hast, nochmal sehr interessant, kannte ich nicht. Deswegen wollen wir mit den Initiativen hier gemeinsam loslegen und möglichst eine breite Bewegung, ich denke da so ein bisschen an Berlin, in Gange setzen, dass es eine Änderung in der Immobilienpolitik, in diesem Immobilienwahnsinn gibt und deswegen eine gemeinwohlorientierte Stadtpolitik von uns gefordert wird, in der eben die Betroffenen und die Gesellschaft mitbeteiligt ist. Und deswegen unser Wunsch. Viva La Berni für alle. Na, okay, danke.
Ja, vielen Dank. Abschließende Worte, bevor wir jetzt gleich zu Rückfragen kommen, nochmal von mir. Zum einen ist, glaube ich, deutlich geworden, dass das sozusagen ein weiterer Schritt der Vernetzung und des Bündnisses von den Initiativen und auch noch weiteren Initiativen sein wird. Das Manifest stellen wir jetzt heute erstmalig Ihnen als Presse vor. Es wird aber in den nächsten Tagen dann weitere öffentliche Veranstaltungen geben. Vero hat es gerade schon angekündigt. Die erste Veranstaltung wird sein am 12.06. um 19 Uhr am Neuen Pferdemarkt. Eine musikalische Kundgebung unter dem Motto Wir bleiben laut. Am Donnerstag, den 17.06. ist um 18 Uhr die wöchentliche Mahnwache und da werden wir auch bei der Schilleroper sozusagen nochmal präsent sein, alle zusammen und auch dort das Manifest vorstellen. Am gleichen Tag, am Donnerstag, den 17.06. um 19 Uhr macht die Sternbrücke ihr wöchentliches Kreiselkonzert. Auch das wird dann in dieser Woche unter dem Motto der Vorstellung des Sieben-Punkte-Papiers stehen. Und last but not least, oder vorerst last but not least, am Mittwoch, den 23.06. gibt es dann eine Aktion Wir verkaufen Holsten von der Initiative Knallt am Dolsten. Die Website, Sie haben ja das Papier vorliegen, die Website ist ab jetzt online. Da finden Sie dann auch weiteres Material und auch die Termine, die ich gerade genannt habe. Und es werden auch weitere Termine, denke ich, noch dazukommen. Und abschließend noch zu sagen, ich hatte es am Anfang erwähnt, wir haben mit dem Papier fast 150 ErstunterzeichnerInnen versammelt. Gucken Sie gerne in die Liste rein. Ich will da jetzt niemand explizit rausnehmen, aber es hat sich schon eine sehr breite Unterzeichnerinnenschaft da versammelt, sowohl aus dem Bereich Kulturschaffende, Stadtteilaktive, aber auch aus der Wissenschaft und aus den thematischen Bereichen Architektur, Stadtplanung, wirklich auch renommierte Leute, die dieses Papier mit uns jetzt herausgeben, was nochmal sehr deutlich macht, Moin Stadt Hamburg, Stadt geht anders, und das Papier versucht eine Vision aufzuzeigen, wie Stadt gehen sollte, unserer Meinung nach. Wir werden auch mit dem heutigen Tag dann sozusagen dieses Papier auf eine Online-Petitionsplattform online stellen und gehen davon aus, dass das noch viele, viele weitere Menschen mit unterzeichnen werden. Soweit jetzt erstmal als vorbereiteten Input von unserer Seite, und jetzt würde ich den Raum öffnen für Ihre Nachfragen. Oder haben wir alles umfassend aufgeklärt oder verwirrt? Ja, das ist geplant. Also es gibt jetzt da noch nichts Konkretes, aber es gibt ja stadtweite Vernetzungsstrukturen. Es gibt das Recht auf Stadtnetzwerk, und es gibt eine Vernetzung, die heißt Versammlung der Stadtteile. Und wir planen schon auch, also das Papier ist richtigerweise sozusagen einfach, weil es von den 5 Initiativen sozusagen angestoßen wurde, das ist unser Blick sozusagen auf den, oder aus unserem Blick von den Konflikten, die hier sind, formuliert worden. Und ich gehe aber davon aus, dass sozusagen dieses Papier weiter motivieren wird, um diese Vernetzung, die es jetzt schon in der Stadt gibt, auch nochmal weiter voranzutreiben. Und dann wird man gucken können, ob weitere Papiere daraus entstehen, beziehungsweise auch gemeinsame Aktionen bestehen. Und das ist ja nicht nur hamburgweit. Also ich weiß, jetzt müsste mir jemand helfen. Ich glaube, der Termin ist der 19.06. Da gibt es auch einen bundesweiten Aktionstag. Und für September dieses Jahres wird es eine bundesweite Mietenstopp-Demo in Berlin geben, wo auch die Initiativen hier sozusagen schon involviert sind, aber auch Kreise wie Recht auf Stadt.
Eine Ergänzung dazu. Ich glaube, es war uns wichtig, dass wir als Bühler-Initiative Sternbrücke, dass wir diesen Schritt jetzt machen. Und statt auf Perfektion hinzuarbeiten und wirklich zu versuchen, Zeit über einen längeren Zeitraum alle zu beginnen, jetzt das in Bewegung zu setzen und dieses Signal zu setzen und dann zu sehen, was sich weiterentwickelt. Und ich finde, das, was wir hier sehen, ist auch für die Initiative Sternbrücke ein ganz wichtiger Moment, dass wir sagen, wir sind jetzt nicht mehr nur an Einzelprojekten beteiligt, sondern da tut sich was in der Stadt, und das ist erst der Anfang.
Christoph? Ja, hallo, Christoph Töchel von der Zeit. Ich würde gerne die Frage der Kollegen von der MOPO aufgreifen. Ich habe so das Gefühl, dass zumindest mal bei der ersten These, jede Planung muss mit den BewohnerInnen beginnen, dass ihr euch da, wenn ihr das aufs gesamte Stadtgebiet ausweitet, mit Leuten ins Boot setzt, die man gemeinhin als Not in my Backyard BürgerInnen bezeichnet, die also sagen, wenn die Planung bei uns beginnt, dann wird hier kein Wohnungsbau stattfinden und kein Refugee-Heim und so weiter. Wie steht ihr dazu? Habt ihr nicht das Gefühl, dass diese These ein bisschen zu allgemein ist, um, sagen wir mal, sie auf das ganze gesamte Stadtgebiet auszuweiten?
Nils, willst du was sagen?
Ja, also
die Problematik, die kennen wir, das hat, damit hatten wir uns ja auch in dem 10-Punkte-Papier, Migration findet statt, wann war es 2015 beschäftigt. Ich glaube aber, der wichtige Punkt ist, dass man natürlich bestimmte Verfahren braucht und entwickeln muss. Ne? Ja, ich habe für den Plan wieder erwähnt. Ich glaube schon, dass wenn man das irgendwie anders aufzieht, so wie es die Planbude zum Beispiel gezeigt hat und auch das Verfahren weiterentwickelt, das ist ja jetzt in Stein gemeißelt, immer Planbude. Aber dass dann interessante Diskussionen und gemeinsames Nachdenken schon möglich ist, weil es nicht auf eine Bürgerinitiative eine klassische hinauslaufen muss, die sagt, wir wollen das hier nicht. Wir sind nur zusammen, um irgendwas zu verhindern. Ich glaube, man kann den Leuten auch ein bisschen mehr zuschauen. Also es ist ja nicht so, dass es irgendwie Stadtteile gibt, wo nur Reaktionäre leben. Ein bisschen gemischter ist die Stadt schon. Deswegen, also ich finde das total wichtig, wenn wir sagen, es gibt diese Idee, Demokratie, demokratische Stadtplanung, dann müssen wir diesen Schritt gehen, auch wenn es schwer ist. Wir sagen ja auch nicht, oh, in den Stadtteilen oder Bezirken würde ich nicht wählen lassen, weil wer weiß, ob die AfD rauskommt. Das ist scheiße, wenn die AfD rauskommt. Aber machen wir ja auch nicht.
Ich will jetzt gar nicht groß rumdiskutieren, aber ihr könnt ja mal mit den Bezirksämtern sprechen, auch in den Außenbezirken, wie schwierig das ist, Refugee-Wohnen, Wohnheim zu bauen, angesichts des sogenannten Bürgervertrags, der da 2015, wenn man das war, ausgehandelt wurde mit diesen Initiativen für bessere Integration.
Aber wir haben auch damals immer gesagt, wir wollen, dass die überall im Stadtgebiet unterkommen. Und nicht, dass die Geflüchteten nicht nur am Stadtrand weggeparkt werden, sondern die sollen ja hier sein irgendwie. Also, als sie in St. Pauli waren, 2015, in der Messehalle, da hat es hier wahnsinnig gut geklappt, die Leute zu unterstützen. Also kann man jetzt wieder sagen, ja, es ist in St. Pauli. Aber ehrlich gesagt, ich bin es auch persönlich ein bisschen leid, immer zu sagen, ja, das ist doch nur St. Pauli. Ja, mein Gott, dann fangen wir hier irgendwas an. Warum soll das in anderen Stadtteilen on the long run nicht gehen? Wir müssen ja aber starten, oder?
Vielleicht aus meiner Sicht noch eine Ergänzung dazu. Das ist ja nicht nur aus dem Glauben an den guten Menschen geboren, dass wir das sagen. Und diese Planungsverfahren funktionieren nicht nur mit guten Menschen, sondern wenn ich sie richtig mache, was auch in der Praxis woanders erprobt wird. Und wir haben auch an der Hafen City Uni Leute, die das wissenschaftlich begleiten. Wenn ich das richtig gut mache, dann kann das funktionieren. Und Menschen verändern durchaus Aussagen, Positionen und Haltungen, wenn sie in einen richtigen Dialog treten, der richtig moderiert ist. Aber ich glaube, das ist nicht einfach. Insofern ist das eine Aufgabe an die Politik, die wir hier stellen. Also Beteiligung ist eine richtig schwierige Sache, wenn ich sie gut machen will. Sie braucht Geld und Zeit, wobei, wenn ich es gut mache, kann ich es auch schnell machen. Also das Verzögerungsargument ist vielleicht dann gar nicht mehr, wenn ich es gut mache, so wichtig. Aber es passiert nicht von alleine. Das heißt, ich brauche wirklich Menschen und Ressourcen, die wissen, wie das geht. Und ich glaube, dann kann Beteiligung tatsächlich funktionieren, auch in den schwierigen Stadtteilen.
Vielleicht.
Ja, ich hätte dazu eine Nachfrage. Ja. Wenn das Richter vom Abendblatt, dann, wenn ich dieses Beteiligungsargument richtig höre, dann ist das eigentlich ein wissenschaftliches Verfahren. Nicht so etwas, dass einzelne Bürger gefragt werden, ihren Senf dazu zu geben, sondern dass systematisch Interviews geführt werden, die dann auch systematisch ausgewertet werden und in hoher Zahl erfolgen, sodass man dann eine mehr oder weniger repräsentative Befragung hat, die man dann in einem moderierten Prozess weiterentwickeln kann.
Also ich glaube, das Spektrum an Methoden ist relativ groß. Also ich war vor zwei Jahren bei der Hafen City Uni, da wurde eben ein Online-Tool vorgestellt, wo Bürger von Helsinki befragt wurden, welche Parkanlagen sind euch wichtig, welche nutzt ihr, was tut ihr da nicht? Und dann wurde Stadtplanung damit abgeglichen. Ja, also das ist ein sozusagen recht niederschwelliges Werkzeug, wo ich dann wieder die Frage habe, wer benutzt solche Tools, aber das sind dann eben wichtige Diskussionen drumherum. Oder wenn ich sage, ich gehe in die Lösungsentwicklung, zum Beispiel was in der Sternbrücke steht, da wurde eben ein Planungsparameter reingegeben, die Friesemannstraße gestaltet werden, der im Wesentlichen in der Sternbrücke steht. Das hätte wahrscheinlich ein Beteiligungsverfahren als Randbedingungen nicht überlebt. Was nicht erhoben wurde, ist die Expertise der Menschen, die vor Ort wohnen. Die verfügen über einen, das ist auch ein planer Grundsatz, wenn gut geplant wird, dass ich mir die Expertise der Menschen ranhole für eine bessere Verbesserung meiner Planung, die diesen öffentlichen Raum nutzen. Das können Planer nicht, das sehen die nicht, die kommen da nicht her, die laufen da nicht durch, das wissen die gar nicht. Und wenn ich die frage, dann werde ich das nicht erfahren und kann meine Planung vielleicht dann schlecht. Und das ist eigentlich Stand der Diskussion, steht zur Verfügung und sind Methoden, die einfach nur genutzt werden müssen. Aber es passiert nicht von alleine.
Ich möchte noch mal einen Punkt ergänzen, auch auf Ihre Frage und auch dich, Christoph. Also ich arbeite ja bei der GWA St. Pauli, einer sozialen Einrichtung, die seit über 45 Jahren Stadtteilarbeit, Gemeinwesenarbeit macht. Und insbesondere die Erfahrungen mit der Planbude oder die Auseinandersetzung um die Esso-Häuser haben auch gezeigt, Beteiligung kann unterschiedlich durchgeführt werden. Und das wäre mein Plädoyer. Also ich sehe die Problematik, die du anreißt, Christoph. Ich bin da aber bei Nils zu sagen, nur weil es vielleicht auch so not in my backyard oder sowas gibt, wäre es fatal von dem Grundsatz von die Stadt wird von den BewohnerInnen geplant. Und dann ist die spannende Frage daran, wessen Interessen werden dadurch beeinträchtigt und wie sozusagen sind diese Gruppen von Menschen, deren Interessen sozusagen oder Bedürfnisse davon beeinträchtigt, wie sprachfähig und sprachmächtig sind die? Ich nehme, das ist jetzt sehr zugespitzt, die Beteiligungsformate der Stadt als etwas wahr, wo irgendwo eine Tafel hingestellt wird, man kann gelbe Zettel dran machen, was mit den gelben Zetteln passiert, weiß niemand, entweder werden sie beachtet oder sie werden nicht beachtet. Dann gäbe es eine Beteiligung, wo man sagt, okay, da kann wirklich was mitentschieden werden und ich stelle irgendwo einen Infotisch hin und sage, kommt alle und gebt das ab. Das wäre für mich auch noch nicht ausreichend, sondern ich glaube, und das nochmal hat die Planbude, glaube ich, sehr deutlich gezeigt, es braucht aufsuchende Arbeit, es braucht Aktivierung, es braucht einen bewussten Umgang auch damit, dass verschiedene Bevölkerungsgruppierungen in unserer Gesellschaft verschiedene Zugänge zu solchen Sachen haben und dass ich die auch verschieden ansprechen muss. Das mag manchmal zeitaufwendig sein, das mag ressourcenaufwendig sein, aber das wäre wirklich was, wo die Planbude gezeigt hat, da ist ein guter Prozess, da ist ein gutes Ergebnis rausgekommen und das sollte keine Ausnahme sein, das sollte der Standard sein. Da haben alle Beteiligten sozusagen die Ergebnisse gelobt. Leider haben dann die Beteiligten auch gesagt, das war jetzt so aufwendig, das können wir nicht überall machen. Ich denke, das ist eigentlich die Vision, dass das genau so überall gemacht werden muss. Und dann hätte ich auch wenig Bedenken, dass es da sozusagen not in my backyard Stimmen diejenigen sind, die sich dominant durchsetzen.
Rainer Post hat NDR 90,3. Nun setzen im Senat auf die Grünen und der Bezirksversammlung. Und vier von sieben Bezirksversammlungen gibt es die stärkste Fraktion von den Grünen. Wir haben eine grüne Bezirksanstalt in Altena, eine Nord. Hilft Ihnen das gar nicht, dass da Grüne mit an der Macht sind, in Anführungsstrichen?
Vielleicht hat die Sternbrücke am besten dazu antworten.
Was mich persönlich enttäuscht, ist, dass da nicht mehr Mut ist, das wieder gerade zu biegen. Und da, wo Grüne die Chancen haben, Dinge zu entscheiden, müssten wir uns anschauen, ob sie das anders tun und das würde ich auch immer von ihnen fordern. Ja, ganz offensiv. Und der städtebauliche Vertrag,
bisschen lauter, Theo. Das ist ein Mikro.
Ja, dann nochmal, also am Beispiel des Holzenareals, da war es so, dass wir tatsächlich ein Gespräch hatten, zwei Delegierte unserer Gruppe mit Stefanie von Berg, mit der Bezirksamtsleiterin. Und unser Eindruck war ganz stark, dass sie sich darauf zurückgezogen hat. Sie sagen, damit haben wir nichts zu tun, also das hat Olaf Scholz verbockt, das war die SPD und wir können jetzt nichts mehr machen. Und so eine andere Argumentationslinie war immer zu sagen, der Investor verhandelt knallhart. Und wir haben die ganze Zeit gesagt, naja, also wenn der Investor knallhart verhandelt, dann muss eben der Bezirk noch härter verhandeln. Und das war so eine ganz merkwürdige Rhetorik, also die Verantwortung von sich wegzuweisen und ja, was wir bezeichnet haben, so eine Art der Selbstentmächtigung der politischen Ebene. Wir können nichts machen. Und de facto resultiert das dann, dass wir gesagt haben, das ist eine Kapitulationserklärung vor dem Investor. Und die grüne Bezirksregierung hätte ja die Möglichkeit gehabt, also was ich eben erwähnt habe, zum Beispiel das nicht über einen städtebaulichen Vertrag zu klären, sondern über diese städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, hätte sie wesentlich mehr Möglichkeiten gehabt. Sie kann über Baurecht Einfluss nehmen. Sie hätte auch, also selbst mal das mal in die Diskussion bringen können, ist nicht auch eine Vergesellschaftung nach Artikel 15 Grundgesetz, wenn in Hamburg unisono alle politischen Parteien sagen, was auf dem Holzenareal passiert, ist eine Katastrophe. Niemand widerspricht dem, keine einzige Partei der Hamburger Bürgerschaft. Und da fragen wir, hallo, also wenn sich alle einig sind, warum lässt man das so laufen? Warum stellt man sich selber so ohnmächtig gegenüber also diesem Immobilienunternehmen dar? Das ist also das große Fragezeichen. Und deswegen ist unsere Kritik in diesem Fall an der grünen Bezirksregierung, also dass sie da kapituliert hat. Und deswegen ist die Forderung, diesen städtebaulichen Vertrag nicht zu unterzeichnen. Und diese Verbesserungen, diese kleinen Verbesserungen, die in den Verhandlungen durchgesetzt wurden, sind aus unserer Sicht tatsächlich rein kosmetischer Art. Und der Hauptzweck scheint uns zu sein, dass es den Grünen irgendwie erlaubt, das Gesicht zu wahren. Also Christian Trede hat auch gesagt, das ist das Maximale, was wir herausholen konnten, und verkauft es aber Erfolg. Also es ist aber kein Erfolg. Es ist eine Bankrotterklärung.
Ja.
Also wir haben Sie jetzt nicht im Vorfeld direkt angesprochen, aber ich habe witzigerweise, weil ich stand auf der Presseeinladung auch als Kontakt für Nachfragen zur Pressekonferenz, mich haben drei Leute gestern angerufen, die nicht von der Presse waren und die irgendwie davon gehört haben, unter anderem das SPD-Abgeordnetenbüro in der Clemens-Schulz-Straße. Also scheinbar ist das schon irgendwie bei der Politik angekommen. Es wird natürlich spätestens dann auch jetzt ankommen, wenn Sie alle kräftig berichten darüber. Und zu der Frage, also ich kann das jetzt nur sozusagen aus meiner Perspektive von zum Beispiel St. Pauli Code jetzt oder früher Esso-Häuser-Initiative berichten, dass es da immer wieder auch Kontakt zur Politik gab, größtenteils eigentlich zur Bezirkspolitik. Aber das wäre natürlich sozusagen, also unsere Motivation ist natürlich damit so viel Druck zu entfachen und zu sagen, fragt die Leute vor Ort, weil die sind die ExpertInnen und dann muss natürlich die Politik sozusagen darauf reagieren. Aber konkrete Gespräche im Vorfeld zu diesem Papier oder sowas gab es nicht. Genau, und vielleicht nochmal ergänzend, sozusagen St. Pauli Code jetzt hat seit Beginn seit die Initiative sozusagen gestartet ist, war eines der zentralen Praxen der Initiative, auch zum Dialog einzuladen, sowohl die Beteiligten des Baukonsortiums als auch die Politik einzuladen zu Informationsgesprächen, zu öffentlichen Infoveranstaltungen, aber auch zu sozusagen Austauschgesprächen. Das wurde einfach nicht sozusagen gemacht. Insofern ist es da die Wahrnehmung leider so, wenn nicht der Druck wirklich richtig hoch ist auf dem Kessel, wie er zum Beispiel bei den Esso-Häusern am Schluss war, dann gibt es leider immer wenig Bereitschaft von Politik, da wirklich in einen offenen Dialog auch nochmal mit Initiativen zu treten.
Ja, und der Fokus ist ja auch ganz klar, die autofreie Innenstadt und die Innenstadt schöner, aber alles drumherum, da wird ja auch noch eingeladen, das ist in den Kollegen auch, da sind ganz viele Initiativen aus allen Parteien, schon aus Regierung, aber über die Innenstadt hinaus auf Schreibhof ist ja, also was auch immer, das ist nicht nur seine Vorliegen, da wird sich ja ungern geäußert.
Ja. Gut, gibt es weitere Fragen?
Ein Stichwort hätte ich gerne mal zu dem günstigen Wohnungsbau. Das steht da so schön plakativ und die Wirtschaft sagt immer, das geht nicht günstig. Wer macht denn das? Was kostet das? Das würde ich gerne mal wissen. Wenn es da irgendeine Möglichkeit gibt, das Schlagwort eigentlich anzureißen, würde ich das nämlich gerne tun.
Also es gab auf jeden Fall mal schon einige Jahre her in Salzburg ein ganz interessantes Modell, die haben mit so einem revolvierenden Fonds gearbeitet. Der ist dann nach der Kommunalwahl wieder abgeräumt worden. Aber die haben das damals geschafft, tatsächlich Wohnungen für, glaube ich, 5 Euro auf dem Quadrat zu bauen. Und dieser revolvierende Fonds, also ich bin jetzt kein Experte für dieses Finanztool, das ist aber zum Beispiel ein ähnliches Ding, was das Mietzahlbefriedigung hat. Da muss fairerweise sagen, die sogenannten technischen Baugruppen, das sind diese Gruppen 300 und 400, die sind natürlich im Laufe der letzten Jahre echt sehr hoch geworden. Also bei den niedrigen Zinsen ist tatsächlich die Finanzierung heute gar nicht das größte Problem, sondern man hat einfach enorme Anforderungen an energetische Standards, Lärmschutzstandards. Das ist in der Tat dann nicht so einfach. Aber man könnte vielleicht auch probieren, deswegen haben wir das auch mit der Umnutzung von Bürogebäuden im Wohnraum gesagt. Da gab es im Dezember jetzt ein Kurzgutachten von der Arbeitsgemeinschaft zeitgemäßes Bauen in Kiel. Wir haben das in einem Kapitel mal sehr schön aufgedröselt. Wie sind denn jetzt die reinen Baukosten im Vergleich zum Neubau? Da kann man sagen, ungefähr ist es 40%. Weil man einfach den Rohbau ja schon hat. Da gibt es ganz interessante Beispiele. Also Düsseldorf ist vor einem Jahr das ehemalige Thyssen-Hauptquartier in Düsseldorf komplett ohne Wohnanlagen umgebaut worden. Thyssen Trade Center. Damals nach dem Thyssen-Konzentrierte-Ding, das ganze Ding war nach Westen, da stand dieses riesige Gebäude hier. Also ich könnte sogar überlegen, was macht man mit der City Nord? Hätte man die Postpyramide wirklich abreißen müssen?
Warum eigentlich?
Ja. Man muss ja auf mehreren Wegen suchen, auch da nicht das eine Modell, wenn wir so bauen, das günstig, aber ein anderes Stichwort ist zum Beispiel serielles Bauen. Wohl eher würde man sagen, Landbauverfahren. Aber so viele Architekten sagen, also serielles Bauen, was man in den 50er gemacht hat, wo man auch schnell Wohnraum produzieren müsste, das kann man auch heute wieder anwenden. Es gibt dann immer lauter Einzelbeispiele. Die Frage wäre, ob die Politik dann dazu eine Art Paket schnüren kann. Ob sie es überhaupt wahrnimmt. Ich würde mir von Hamburg immer wünschen, auch zu all den Punkten, die wir in dem Papier haben, macht doch einfach mal so eine Taskforce. Best Practice in anderen Städten. Also Axel hat eben dieses Online-Tool in Helsinki erwähnt. Ich würde die einfach 3 Monate durch Europa schicken und die sollen zurückkommen und sagen, das haben wir alles gefunden. Ja, das ist doch geil. Warum machen wir das nicht?
Nur eine, also ganz wichtige Ergänzung, weil die Frage ist ja sehr berechtigt. Also ein Großteil der Steigerung, also der Baukosten und der entsprechend dann in der Folge der Mieten, ist ja die exorbitante Steigerung der Bodenpreise. Und das ist insofern eine ganz wichtige Ergänzung, wenn man sagt, die Stadt soll das Vorkaufsrecht wahrnehmen, also wir fordern eine Stärkung des städtischen Vorkaufsrechts. Kann das eigentlich nur funktionieren, wenn man es kombiniert mit einer Deckelung der Bodenpreise? Und es ist da ein Begriff in die Diskussion gebracht worden, den ich also sehr gut finde, dass ein sozialverträglicher Bodenpreis, das ist im Grunde das, was ich eben gedacht habe, am Beispiel des Holzenareals, zu schauen, also wie teuer darf hier Grund und Boden sein, damit im Resultat noch Mieten herauskommen, die bezahlbar sind. Und das wäre also durchaus gesetzlich zu regeln. Und also deswegen diese Kombination Vorkaufsrecht stärken und Limitierung der Bodenpreise durch einen Bodenpreisdeckel. Und das zu entwickeln, was also diesen Begriff sozialverträglich inhaltlich zu füllen.
Also auch zur Ergänzung, wenn wir das für sozial, politisch, wirtschaftlich akzeptabel halten, dass vom Holzenareal, jetzt muss ich rechnen, 50 Millionen mal gesagt, 220, 270 Millionen Euro werden aus der Stadt rausgetragen. Ja, hier werden förmlich in Geldsäcken 280 Millionen Euro rausgetragen und diese Schulden müssen die, die an diesem Bauprojekt einziehen wollen, über die nächsten 50 Jahre abtragen. Also hier wird säckeweise Geld aus der Stadt getragen und es wird politisch nichts dagegen getan. Ich finde das obszön. Und wenn wir das nicht in den Griff kriegen, wird der Rest schwierig. Ja, also wenn es gesellschaftlich akzeptabel ist, dass ich nur über Mehrverkäufe diese Kohle abschöpfen kann, was im Grunde eine Steuer ist, aber sie geht in private Hände, deswegen wird es nicht so genannt. Wenn der Senat sagen würde, könnt ihr bauen, aber ich packe da 270 Millionen Steuern auf, würde die Hütte brennen. Wenn ein Privater die abschöpft, ohne einen Finger gerührt zu haben, also diese Geldsäcke, das ist meine Wut der letzten haben. Wochen, wo ich mir das nochmal genauer, Monate, wo ich mir das genauer angeguckt habe, wir haben keine Chance, wenn das akzeptables Verhalten bleibt, wird es schwierig.
Gut. Kleine Ergänzung auch nochmal, beim Pauli-Code, ein ähnliches Thema ist es ja auch beim Pauli-Haus. Also auch da ist es der Fall, dass dieser Bau von 4 Firmen wirtschaftlich gefördert wird, also mit Steuergeldern gefördert wird und dass, wenn man alles so lassen würde, wie es jetzt ist, allein das Maharaja in 3 Jahren so viel Miete für die Stadt erwirtschaften würde, wie dieser gesamte 6-stöckige Bürobau in 60 Jahren. Das heißt, dem Steuerzahler fehlen am Ende der Steuerzahlerin fehlen 3,5 Millionen Euro, die sonst vorhanden gewesen wären. Und das ist sogar was unser Wirtschaftssenator öffentlich vor dem NDR, vor der Kamera bestätigt hat. Und das ist einfach erschreckend. Und die gleichen Leute stimmen dann aber zu und sagen, ja, wir geben dieses Grundstück weg.